Botschaft. Ein Segelpodcast von Micha Hölzen. Nur echt mit zwei O's.
Nimm uns mit, Kapitän, auf die Reise.
In meiner Badewanne bin ich Kapitän.
Ich sag mal einfach Ahoi.
Ahoi.
Laurenz, wir sind ja jetzt schon die zweite Folge hintereinander getrennt. Ihr seid mit dem Boot unterwegs, du hast inzwischen auch ein neues Crewmitglied an Bord, Geo, der auch eine bewährte Kraft ist, der bei ganz vielen unserer Segelturns dabei war. Ralf ist inzwischen wieder in Berlin, mit dem habe ich schon gesprochen. Und ihr habt nach wie vor ganz schön Meter gemacht. Ihr seid, wenn ich mich recht erinnere, das letzte, worüber wir geredet haben, ihr wart in Frederikshafen, also unterhalb von Skagen, 20 Seemeilen. Ja. Und dann?
Dann haben wir einen weiteren Schlag gemacht, nämlich nach, jetzt muss ich ja selber überlegen, wir sind weitergefahren von da aus nach Grünau, das ist so total schwer auszusprechen, mit zwei A am Ende, aber wahrscheinlich der Däne spricht das irgendwie mit so einem komischen A-O-Laut aus.
Ja, du bist eben so ein verdammter Streber, Grenaa, sagt man einfach, so wie es
genau,
geschrieben
also
ist.
Grenaa, genau, ja, so machen wir es. Und da ist dann leider der Ralf von Bord gegangen, und aber bevor er von Bord ging, ist abends der Geo noch dazugekommen, da haben wir noch einen sehr lustigen Abend miteinander verbracht. Und am nächsten Morgen ist dann der Ralf, als wir um 7.30 Uhr strebermäßig abgelegt haben, ist er von Bord gegangen, hat noch schön gewunken. Ja, und dann sind wir von Grünau, weil es einfach einen richtig geilen Westwind gab, sind wir dann rüber Richtung Kopenhagen.
Das hatte ich schon geahnt, ja.
Wir haben es dann nicht ganz bis Kopenhagen geschafft, sondern bis Hornbeck, weil ich dachte, jetzt 70 Seemeilen reichen dann auch mal so für einen Schlag. War dann auch super, wir sind wirklich ganz toll rübergekommen, und ja, war dann schade, das war, Hornbeck war sehr schön. Das war umrandet von wunderschönen, hellen Sandstränden, und das wäre wirklich toll gewesen, da jetzt einfach dann mal zu sagen, hey, jetzt wird erstmal geschwommen und gechillt und dann fahren wir einen Tag später rüber, weiter. Ging aber nicht, weil ich wusste, dass am übernächsten Tag einfach so ein super geiler Wind wäre, der einen dann wirklich noch weiter nach Süden bringt, sodass wir dann entschieden haben, auch wenn es gab einen Südwind, dass wir dagegen an mussten Richtung Kopenhagen, aber das haben wir dann, ja, wir haben 25 Seemeilen gemacht und letztendlich waren dann irgendwie fast 40 auf der Uhr, aber egal, wir haben es geschafft nach Kopenhagen, das war sehr, sehr schön in einem Hafen, der direkt am Kastell ist von Kopenhagen, man konnte zu Fuß in die Innenstadt laufen, das war wunderbar. Und spannend war eben auch für mich zum ersten Mal als Verantwortlicher da in so ein Boxending reinzufahren.
Ah, okay.
Die haben da tatsächlich eine Boje für, um sich festzumachen, und dann machen die das, ja, das wissen wahrscheinlich die meisten. Ich wusste es jedenfalls nicht, aber es war spannend, dann eben so das so dreiecksmäßig abzuspannen und dann nach vorne zu fahren und vorne festzustellen, shit, die Leine hinten ist viel zu kurz. Und das war ein ziemlich lustiges Gefricke, aber wir haben uns einfach nicht aus der Ruhe bringen lassen.
Ah ja, und da gab es
doch hingekriegt.
Da waren
wir über uns selber gelacht.
Ja, klar, und das ist auch gut, das Beste, was man machen kann. Und wenn ich es richtig verstanden habe, gab es doch auch noch Hilfe von außen, gute Seemannschaft.
Bitte?
Ich habe mitbekommen, es gab auch noch Hilfe von außen, Leute mit guter Seemannschaft, die euch da noch so ein bisschen unterstützt haben, oder?
Ja, und das ist eben immer wieder schön, dass man das immer wieder erfährt, und ja, auch da war das so.
Und dann habt ihr ja in Kopenhagen ziemlich einen Turbo hingelegt. Also ich glaube, ihr habt da nur anderthalb Tage verbracht und seid dann direkt weiter, oder?
Ja, das war tatsächlich eigentlich nur ein halber Tag. Wir sind da mittags um zwei angekommen, haben ein bisschen was gegessen und haben dann einen Stadtrundgang gemacht und sind tatsächlich am nächsten Tag schon weiter. Weil es war klar, dass am übernächsten Tag ein richtig geiler Westwind kommt, der uns tatsächlich bis nach Deutschland bringen würde. Dann haben wir halt gesagt, lass uns so irgendwie schon mal wenigstens irgendwie, sagen wir mal, ein Viertel der Strecke schon vorlegen. Dann haben wir uns eben gestern verlegt in einen Hafen, der so auf, sagen wir mal, ein Drittel der Strecke nach Rügen ist, nämlich Rötwig, südlich von Kopenhagen. Das war auch sehr schön, weil das war so ein Fischerhafen, wo dann aber auch ein Yachthafen dabei war, mit einer ganz schönen Atmosphäre, mit so einer richtig alten, gewachsenen Ferienanlage und netten Leuten, also total offen, und ja, das war sehr schön.
Okay, und ihr habt ja ein unfassbares Tempo hingelegt, weil jetzt seid ihr tatsächlich wo nochmal genau?
Naja, ich habe tatsächlich heute zum ersten Mal das große Vergnügen gehabt, als verantwortlicher Captain eine Gastlandsflagge einzuziehen, weil wir nämlich wieder nach Deutschland gekommen sind.
Yippie!
Wir haben tatsächlich geschafft, heute nach 66 Meilen nicht nur die 3000 Seemeilen-Grenze zu knacken, sondern auch bis nach Stralsund zu kommen.
Ja, das
ist heute.
Ja,
da habe ich übrigens erfahren, dass man das gar nicht Stralsund nennt, sondern Stralsund. Also man soll auf den Strahl betonen. Keine Ahnung wieso.
Ja, gut, sehr gut. Strehler, ja, super. Also im Sinne der Rückführung des Bootes habt ihr natürlich da ganz Großes geleistet. Jetzt gucken wir mal auf den Kalender, 21. August. Willst du jetzt ein bisschen früher in Berlin ankommen oder bist du nach wie vor so auf, sagen wir mal, so 10. September gecued und kannst jetzt demnächst dann mal Tempo rausnehmen?
Also ich würde schon gerne ein bisschen Tempo rausnehmen, aber ehrlich gesagt, so auf den letzten Drücker nach Berlin, ich muss dann am 15. schon wieder nach Köln einen Koffer packen und dann da arbeiten. Also daher, ich glaube, es wäre schon ganz gut, ein paar Tage vor dem 10. zurück zu sein.
Das hat gut, aber ja, da
auch hier.
Da höre ich auch so ein bisschen Lust irgendwie auf Zivilisation raus oder so. Also so nach 3,5, 4 Monaten auf so einer Nussschale, dass da so vielleicht irgendwie, oder täusche ich mich da?
Nee, da täuschst du dich. Also das macht immer noch total Spaß. Wir haben heute so einen sahnemäßigen Champagner-Segeltag gehabt, dass ich dachte, wow, das kann eigentlich ewig so weitergehen. Aber man muss ja auch irgendwie vernünftig sein, ne? Und dann irgendwann sagen, hier, vielleicht braucht man nach so einem super tollen Turn auch einfach noch mal ein paar Tage mehr zu Hause, um das alles zu verdauen.
Ja, das kann ich so schon mal bestätigen. Also bei mir war es halt so, ich bin angekommen, habe mich gefreut auf 4 Flammen kochen und auf dem Bett, was nicht wackelt und nicht schief steht. Und aber tatsächlich so nach einer Woche hat man es dann erstmal so überhaupt so richtig begriffen. So ging es mir tatsächlich. Also insofern, der Plan ist nicht so schlecht, da vielleicht noch so einen kleinen Puffer rauszufahren. Ja, und wie geht's jetzt weiter? Was ist jetzt der nächste Schlag? Wollt ihr außenrum, wollt ihr hintenrum? Was habt ihr euch da überlegt?
Ehrlich gesagt, sind wir heute ziemlich alle, weil wir so früh raus sind. Um 4:45 klingelte der Wecker und dann waren wir halt heute Abend um 5:30 haben wir da richtig angelegt und einen super Anleger hingelegt übrigens. Das klappt immer besser. Aber wir sind jetzt so K.O., dass wir noch gar nicht nachgedacht haben.
Ah ja, okay.
Einfach jetzt auspennen und morgen gucken, was machbar ist. Es soll auf jeden Fall nicht so ein langer Schlag sein, wenn überhaupt. Ja, mal gucken. Wir lassen es tatsächlich da morgen mal auf uns zukommen. Und wir sind ja auch jetzt keine Tidensklaven mehr. Wir können ja tatsächlich uns mal erlauben zu sagen, dann legen wir halt erst 12 ab.
Ja, da spielt dann höchstens die Brücke in Stralsund eine Rolle, weil die muss man erwischen, wenn man durch den Strelasund da segeln will.
Ja.
Wir fassen mal.
Das muss ich nämlich nachher noch googeln, weil genau da die Zeiten sind.
Ja, genau, das sollte man tun. Fasse ich mal zusammen, die Crusader ist wieder in deutschen Gewässern, in deutschen Hoheitsgewässern, das ist schon mal gut. Und ihr seid sozusagen in den letzten Zügen. Ich freue mich, euch dann auch wiederzusehen. Wir lassen das jetzt mal alles so stehen. Und wir telefonieren dann in ein paar Tagen wieder und gucken, wo ihr dann seid, okay?
Würde ich sagen. Und also es ist nach wie vor so, dass wir dich hier vermissen, aber dein guter Geist, der schwebt hier immer noch in den heiligen Crusader-Hallen sozusagen. Und also wir haben da tatsächlich, ich habe einfach auch ziemlich viel bei dir noch gelernt und das wird hier angewendet. Und ja, wir haben das heute zum Beispiel sehr defensiv angegangen, als wir dann um Hiddensee rum gesegelt sind und in diese Einfahrtrichtung Strelasund und Stralsund. Da haben wir tatsächlich dann die Segel runtergenommen, auch wenn das noch 10 Seemeilen waren. Mir war das einfach lieber, weil ich sah, dass das Fahrwasser so eng ist. Das hätte windmäßig vielleicht gepasst, aber man muss es ja auch nicht übertreiben, wenn man in so ein unbekanntes Gewässer reinkommt.
Nee.
Schon mal gewesen wäre, jetzt. Also ne, wenn ich das morgen jetzt nochmal mit der Kenntnis, würde ich sagen, segel da. Aber ich war mir einfach lieber. Und,
ja, ist doch gut.
Ich glaube, so defensiv anzugehen, das war die richtige Entscheidung.
Da kann man auch tatsächlich grandios scheitern. Also da könnte ich jetzt auch noch mal einen Schwank aus meiner Jugend erzählen. Lassen wir das jetzt. Ich freue mich sehr. Dann gucken wir weiter, wie die Reise so verläuft. Und dann irgendwann gibt es das große Finale, wenn ihr dann hier in Berlin ankommt. Tippitoppi, Laurenz fährt die Crusader nach Hause. Maximum Respect. Vielen Dank.
Ja, und hoffentlich stehst du dann am Steg, ne?
Ja,
beim Anlegen.
Ja, das gucken wir dann. Also so,
okay,
das werden wir dann sehen. Alles klar, super, vielen Dank.
Gut.
Segeln hat ganz viel mit Booten zu tun, hat aber auch ganz viel damit zu tun mit dem im Kopf, mit der Psychologie. Das wird jeder feststellen, der sich dann mal auf ein Boot begibt, und da gibt es ganz verschiedene Konstellationen. Ich habe jetzt eine 3 Monate lang erlebt auf einem Boot. Man ist zu zweit unterwegs, 3 Monate, man ist da so ein bisschen in einem Käfig unterwegs auch, kann man wirklich so sagen. Und man lernt sich da sehr, sehr gut kennen und eben sowohl die ganz netten Seiten als auch eben die, mit denen man sich dann eben auseinandersetzen muss, weil man eben der Situation nicht entweichen kann. Und daraus ist bei mir so ein bisschen die Idee entstanden, dieses ganze Psychologische, was rund ums Segeln so stattfindet, mal so ein bisschen genauer zu beleuchten. Da habe ich dann erstmal geguckt, was es so für Bücher gibt. Und da gibt es erstaunlich wenig tatsächlich. Da war ich richtig überrascht. Und da habe ich mir gedacht, na, dann muss ich mir halt jemanden suchen, der sich damit beschäftigt. Und ich bin tatsächlich fündig geworden. Ich sage erstmal hallo, hallo Sergio Joost in der Schweiz.
Ja, hallo Micha, ja.
Grüß dich.
Freut mich, dass du mich gefunden hast.
Ja, mich auch. Also weil es tatsächlich so ist, es ist gar nicht so einfach, Leute zu finden, die so ein bisschen so mit diesem Komplex Segeln und Psychologie so ein bisschen tiefergehend sich angeguckt haben. Hast du eine Erklärung dafür, warum das so wenig Niederschlag zumindest in der Literatur gefunden hat?
Ja, zunächst, ich finde es eigentlich auch spannend oder interessant, dass es so wenig Literatur dazu gibt, weil das Thema selber ist ja so spannend. Die ganze Psychologie auf diesem Käfig, wie du sagtest, das interessiert mich jetzt schon seit bald 20 Jahren. seit ich mein Studium abgeschlossen habe, dachte ich, also mein Hobby und das Fach Psychologie zu verbinden, das wäre doch jetzt wirklich die große Herausforderung. Und ich denke seit 20 Jahren eigentlich an diesem Thema herum. Und das beschäftigt mich. Und ich habe auch ein paar so Turns angeboten unter diesem Motto, ja. So Gruppendynamik oder Führungsfragen und so weiter. Und das interessiert mich einfach, das finde ich spannend.
Du hast da quasi so ein bisschen deine Passion und deinen Beruf so ein bisschen an der Stelle so zusammengeführt. Ich habe mal so ein bisschen auf deiner Internetpräsenz geguckt. Du machst unter anderem, hast du solche Veranstaltungen gemacht mit Plattbodenschiffen auf dem Eiselmeer und so. Muss man sich das dann vorstellen? Ist das dann so Teambuilding oder ist das eher so Führungskräfteseminar oder wie muss man sich das vorstellen?
Teambildung, das passiert vielleicht so quasi nebenbei. Also wir arbeiten vor allem eigentlich an Persönlichkeiten selbst. Also jeder kommt mit sich selbst mit, jeder hat seinen eigenen Rucksack dabei an Fragen, an Anliegen, an Hoffnungen und Erwartungen und so. Und es ergeben sich aber im Laufe des Tages Gespräche und auch aufgrund von Konflikten, wo wir vielleicht noch drauf kommen werden, ergeben sich dann Situationen, wo man wirklich darüber reden kann und schauen kann, was kann dann die Psychologie dazu beitragen.
Ja, das ist ganz spannend, also, finde ich, weil du hast ja Psychologie auch studiert. Ist dir das eigentlich gleich klar gewesen, dass sozusagen ein Boot so ein ganz eigenes, sehr intensives Experimentierfeld ist?
Ja, ich habe das eigentlich zum ersten Mal so richtig gemerkt. Ich war ja früher in der Jugendarbeit tätig und wir haben dort auch so Segellager, sagen wir uns Lager, das heißt Freizeit, auf richtig Deutsch, haben wir so Segellager angeboten mit Jugendlichen, 25 Jugendlichen auf einem Segelschiff, und dann hatten wir auch mal Sturm und blieben dann stecken, weil der Motor kaputt war und so weiter und so fort. Und da habe ich gemerkt, ui, Das geht an die Nieren. Also da wäre es jetzt gut, ich hätte ein bisschen mehr auch theoretisches Rüstzeug. Wie gehe ich um mit dieser Situation, mit den Jugendlichen, die irgendwie auch an ihre Grenzen kommen und nerven und stressen und nicht weiter wissen. Und da habe ich gedacht, dieser Mikrokosmos auf dem Segelschiff, das ist ein gutes Experimentierfeld, um diese Fragen ein bisschen konkret anzuschauen.
Das ist ja ganz spannend, wenn man, also ich habe ja jetzt auch inzwischen ein paar Jahre auf dem Buckel, wo ich so Reisen gemacht habe, eigentlich auch immer mit Freunden tatsächlich. Aber auch da gibt es natürlich, entwickeln sich Spannungen, weil vielleicht ich verstehe mich mit allen, aber untereinander kann es ja sein, dass es da irgendwie drunter und drüber geht.
Absolut.
Und weil dieses Feld so spannend ist, ist jetzt so ein bisschen die Idee in diesem Podcast tatsächlich ab und an mal eben Themen aus diesem Psychobereich so ein bisschen näher zu beleuchten. Und eine Fragestellung, die ich heute ganz gerne mit dir erörtern würde, ist tatsächlich, das kennt jeder, der dann schon mal segeln war. Du segelst los, man ist auf dem Wasser Und dann gibt es eben eine Person, die so ein bisschen, also wo man dann so allmählich merkt, das könnte so ein bisschen schwierig werden. Da sitzt man dann abends so zum Beispiel zusammen und dann kommt der Spruch.
Hey, Captain, ich würde gerne mitentscheiden, ist doch kein Problem, oder?
Das ist ganz klar, da hört man gleich raus. Habe ich jetzt natürlich so ein bisschen mit Mickey-Maus-Stimme gemacht, um auch so ein bisschen die unterschiedlichen Stimmen rauszuarbeiten. Aber da hört man schon, das ist eine Person, der hat sich eigentlich mehr vorgestellt, als einfach irgendwo so mitzusegeln, sondern der will dann Einfluss nehmen. Jetzt ist es ja so, auf einem Boot, da tun sich tatsächlich oft Leute schwer damit. Da gelten dann eben schon eher so Hierarchien. Der Kapitän hat halt das Sagen. Und da muss man dann so ein bisschen gucken, wie viel Mitbestimmung man da zulässt. Hast du solche Situationen auch schon erlebt, wo Leute dann irgendwie so anfangen, so ein bisschen da, einfach so ihre Kompetenzen zu erweitern, sagen wir so?
Ja, was du natürlich jetzt beschrieben hast, ist sogar ein Glücksfall. Also wenn jemand schon sagt, welche Bedürfnisse er hat und er möchte da gern mitbestimmen und so, ist das ja schon sozusagen ein Fortschritt. Mhm. Ich habe mal erlebt, als ich mit einer befreundeten Familie, damals waren wir befreundet, eine Woche segeln waren auf einem Plattbodenschiff in Holland. Wir kamen in schweres Wetter und das waren schwierige Situationen und gefährliche Situationen. Es ist Gott sei Dank nichts passiert. Mhm. Und ich habe nachher einen Schnaps ausgegeben an alle, als wir wieder sicher im Hafen waren. Und ich dachte, damit sei die Sache erledigt. Und erst ungefähr 6 Wochen, nachdem wir wieder zu Hause waren, rief mich dann dieser damalige Freund an und war fuchsteufelswild, hat mich fertig gemacht am Telefon eine halbe Stunde lang, was mir eigentlich eingefallen sei damals, es sei ja lebensgefährlich gewesen und so weiter und so fort. Oh. Und da waren die Erwartungen nicht ausgesprochen. Mhm. Also auf der einen Seite und auf der anderen Seite, ich habe nicht gemerkt, dass da noch was war. Mhm. Und das ist dann sozusagen noch die schwierige Stufe, als wenn jemand schon sagt, hey, ich habe hier Ansprüche, ich will auch mal das Steuer übernehmen und so.
Das stimmt, das finde ich total interessant, dass du das erzählst, weil das liegt nicht immer so offen zutage. Und auch ich habe solche Situationen schon erlebt, wo dann später erst rauskam, dass Leute genervt waren von jemand anders, aus welchen Gründen auch immer, und es aber an Bord nicht ausgesprochen haben. Da hilft ja tatsächlich dann auch, das hatten wir jetzt bei unserem Segelturn dann so eingeführt, wenn da solche Situationen waren, die so schwierig waren oder wo es so ein bisschen geknirscht hat, dann haben wir abends tatsächlich immer das nochmal aufs Tablett gebracht. Ne? Und das war echt ziemlich gut, fand ich.
Unbedingt, unbedingt. Und du hast es vorher schon gesagt, auf einem Schiff herrscht eine gewisse Hierarchie. Das stimmt bedingt. Mhm. Auf der einen Seite ist es korrekt, also der Skipper, der hat das Wort und wenn es um Sicherheitsfragen geht, gibt es keine Diskussion und wenn etwas passiert, dann haftet der Skipper, das ist ganz klar. Mhm. Und trotzdem, es ist nicht mehr ganz so, sage ich mal, wie früher, wo der Skipper einfach seinen Befehlston hatte und sagte, hier geht's durch und du hältst dort und du machst das.
Klar.
Sondern was ich in meiner Segelausbildung gelernt habe, und das fand ich wirklich clever, was der Segellehrer damals gesagt hatte, ein Skipper muss 100% Fachkompetenz haben und 100% Sozialkompetenz. Ja. Und das finde ich ganz wesentlich, weil die Mannschaft, die du hast, die funktioniert ja auch nicht mehr so wie vor 30 Jahren, wo einfach jemand vorne stand und sagte, wo es durchgeht. Die haben ja heute andere Bedürfnisse, ähnlich wie im Geschäftsleben. Und da musst du in der Lage sein, sage ich mal, diesen Spagat irgendwie anzugehen. Einerseits musst du die Verantwortung tragen als Bootsführer, als Skipper.
Ja.
Du musst gerade stehen dafür. Und andererseits musst du das Gefühl, die Psychologie haben, auf die Leute eingehen zu können.
Ja, ich finde, das geht aber tatsächlich ja noch einen Schritt weiter. Ich bin da voll bei dir, dass man auch so dieses, man will ja eigentlich so dieses Miteinander fördern, ist mir tatsächlich auch wichtig, dass alle da Spaß haben und dass da eher so der Teamgedanke im Vordergrund steht. Und ich bin tatsächlich der Letzte, der da so das Bedürfnis hat, ständig Ansagen machen zu müssen. Auf der anderen Seite ist aber tatsächlich ja auch so, wenn es dann mal eng wird, dann muss ja irgendwie klar sein, dass einer sozusagen die Ansagen macht. Ne? Ja, und ich glaube, den Status, den muss man sich schon erarbeiten. Dass man da an der Stelle dann auch respektiert wird und das nicht in Frage gestellt wird.
Und den Status erarbeitest du dir genau dadurch, wenn du abends mit den Leuten zusammensitzt und einen ausgibst von mir aus und darüber redest. Wie war es heute? Wieso hat das Manöver nicht geklappt? Oder wieso war das gut? Und so, da merken die Leute, du bist bereit, mit ihnen dich auseinanderzusetzen. Ja. Aber wenn es darauf ankommt, kannst du nicht sagen, ja, würdest du etwas ausmachen, an der Winch vielleicht nach rechts zu kurbeln und so. Bis er das macht, hast du den Felsen schon gerammt.
Ja, genau. Und da lache ich jetzt, aber ist natürlich eigentlich eine ziemlich ernste Angelegenheit.
Es ist leider bittere Wahrheit.
Ja, ja. Und ich würde ganz gerne so ein bisschen jetzt konkreter noch werden, weil ich habe diese Frage, was macht man jetzt salopp gesagt, wenn man einen Stinkstiefel an Bord hat, die habe ich ganz bewusst gewählt, weil ich nämlich genau mit so einer Situation mal mich auseinandersetzen musste. Da sind wir rund um Korsika gesegelt und da gab es einen an Bord, ich nenne den jetzt mal einfach Günther. Und Günther war eben der Meinung, er habe das jetzt alles mit mir zusammen auf die Beine gestellt, was auch zum Teil stimmt. Also wir haben zusammen organisiert und so. Und deshalb sei er jetzt dann auch berechtigt, da eben diese Ansprüche zu stellen, die er da vorhin in dem O-Ton schon formuliert hat und so. Und dann kam aber so die nächste Stufe, dass ich dann tatsächlich eben, dass das offen in Frage gestellt wurde. Ja? Also da hat er dann zum Beispiel gesagt,
Moment, da muss ich jetzt aber nochmal nachfragen. Wieso laufen wir denn jetzt 10 Hafen an? Wäre es nicht viel besser, bei der vorherrschenden Windrichtung vielleicht dahin zu segeln?
Und in so einer Situation, wie das jetzt gerade der Günther formuliert hat, klar, da ist die Frage, fährt man so rum? Meistens geht tatsächlich immer beides und so. Ne? Und dann ist halt die Frage, wie verhält man sich da, wenn man schon so ein bisschen im Hinterkopf hat, oh, das wird jetzt allmählich, wird hier meine Autorität so ein bisschen untergraben. Verhalte ich mich da am besten?
Genau. Also du sprichst es eigentlich schon sehr gut an. Das sind ja zwei Persönlichkeiten, die du beschreibst und jede Persönlichkeit hat ihre Erwartungen. Schon lange vor diesem Turn macht man sich Bilder, wie wird das sein und wohin will ich segeln und wie wird die Zusammenarbeit sein mit diesem Günther und so weiter. Und hinter den Erwartungen stecken Bedürfnisse. Und dieser Günther hat jetzt, was weiß ich, irgendwelche Bedürfnisse, er will auch mal zeigen, was er kann oder er findet vielleicht tatsächlich, er macht das besser als du. Aber du hast auch deine Bedürfnisse als jener, der Verantwortung trägt für das Schiff, als jener, der für die Sicherheit verantwortlich ist, aber auch, weil du selber Spaß haben möchtest. Und so wie du mir das beschreibst, da stehen zwei Bedürfnisse sich gegenseitig im Weg, im Konflikt. Mhm. Das ist jetzt schön ausgedrückt, dass diese Theorie. Das
klingt sehr blumig.
Klingt sehr blumig, so sozusagen stimmt's für dich und wie fühlst du dich dabei? Aber das scheint mir ganz wichtig zu wissen, ich habe da ein Bedürfnis und das wird nicht gehört. Mhm. Und von der Psychologie her ist der Marshall Rosenberg, vielleicht kennst du den, der hat die sogenannte gewaltfreie Kommunikation, das Konzept entwickelt. Mhm. Und der hat dann einen ganz simplen, auch wenn keinen einfachen, aber einen simplen Dreischritt, nämlich ich beobachte zuerst mal die Situation, wie ist sie, und versuche sie zu beschreiben. Also ich beschreibe jetzt diesen Günther, der hat offenbar gewisse Ansprüche und so, und der möchte auch mal gerne das Steuer übernehmen und so weiter. Und dann folgt aber deine ganz persönliche Ich-Botschaft, also dein Gefühl, das du dabei hast, dein Bedürfnis. Mhm. Nämlich du hast das Bedürfnis, jetzt vielleicht aus irgendeinem Grund das Steuer nicht aus der Hand zu geben, weil du Angst hast, dass es sonst nicht gut kommt. Oder du hast das Bedürfnis, den Kurs A zu wählen, weil ihr dann schneller am Ziel seid. Mhm. Und so formuliert ihr mal gegenseitig, worum geht es hier eigentlich. Mhm. Und dann, und das ist der schwierigste Teil eigentlich an diesem ganzen Teil, musst du auch deine ganz persönliche Bitte formulieren, wie möchtest du gerne, dass sich jetzt diese Person auch verhält, wenn zunächst diese beiden Bedürfnisse ausgesprochen wurden.
Das ist ganz interessant, weil genau an dem Punkt wäre das jetzt gut gewesen, wenn ich vorher schon mal mit dir darüber geredet hätte, weil genau an dem Punkt ist es nämlich damals so ein bisschen auseinandergelaufen, weil ich war einfach nur so ein bisschen genervt, weil er nicht locker ließ. Genau. Und er hat aber, der Günther hat eben auch seine Bedürfnisse, genau wie ich, hat er sie auch nicht so richtig formuliert, sondern da fing dann so ein bisschen so ein Kleinkrieg hinter den Kulissen an. Da lag ich dann eben zum Beispiel einmal abends, dann bin ich früher ins Bett gegangen als andere. Wir waren mit einem Katamaran unterwegs, da kann man ja immer so hinten, ist ja ein sehr geräumiges Cockpit immer. Da saßen dann noch ein paar Leute, da saß dann eben auch der Günther. Und ich lag dann eben im Bett und wollte eigentlich schlafen, aber die Luke war auf und ich kriegte so ein bisschen mit, wie der Günther dann so ein bisschen, ja, wirklich muss man schon so sagen, fast intrigiert hat. Ja.
Also jetzt mal ganz ehrlich, Der Skipper hat doch einfach nichts drauf. Gestern, das Wendemanöver, das war doch arm, weil es viel zu spät angekündigt hat. Und das hätte man noch viel früher einleiten müssen, oder nicht?
Ja, und an der Stelle, wo ich das dann gehört habe, da ist mir dann tatsächlich so ein bisschen der Kragen geplatzt auch, ne, weil ich so gedacht habe, nee, das mache ich jetzt nicht mehr mit. Ne? Also ich finde es blöd, wenn hier andauernd so die Atmosphäre vergiftet wird. Ja. Und dann bin ich eben auch aufgestanden, also wirklich auch wütend und bin dann nach oben gegangen, habe mich mit an den Tisch gesetzt und habe dann so gesagt, so Günther, jetzt pass mal gut auf. So geht das nicht weiter, ne? So können wir das irgendwie nicht weiter betreiben. Und dann habe ich ihn halt vor die Wahl gestellt, ne? Aber ich glaube tatsächlich auch, weil ich es eben vorher versäumt habe, das, was du im zweiten Schritt gesagt hast, überhaupt erstmal die Bedürfnisse zu klären, ja? Also überhaupt ihm die Möglichkeit einzuräumen, dass er das mal klar formulieren kann, auch mich selber zu erklären, was ich genau möchte. Und deswegen ist es dann zu dieser Eskalation im Grunde genommen gekommen. Und ich habe ihn dann vor die Wahl gestellt. Ich habe dann gesagt, Günther, also entweder du kriegst es hin, hier im Team mit allen anderen diese Geschichte zu einem Erfolg zu machen, oder dann musst du eben vom Bord gehen. Und das war so die Wahl, vor die ich ihn gestellt habe. Und da war natürlich dann großes Schweigen auf der einen Seite, andererseits aber dann eben auch so, ja, okay, ist eigentlich auch verständlich, dass hier jetzt mal die Situation geklärt werden muss. Ne? Aber, wie ich jetzt gelernt habe, wahrscheinlich ein bisschen zu spät, oder?
Und wie ist die Situation ausgegangen?
Ja, das ist, ist dann tatsächlich so gewesen. Der Günther hat dann gesagt, erstmal nichts, also erstmal gar nichts gesagt. Der hat zwei Tage nur geschwiegen. Und es war so.
Geschmollt oder geschwiegen?
Geschwiegen und ein bisschen geschmollt. Also es war eine sehr angespannte Situation. Es war so, wir sind um die Nordspitze Korsikas rumgesegelt und ich hatte ihm die Wahl gegeben, sich bis zum Crewwechsel, der zwei Tage später in Bastia stattfinden sollte, zu überlegen, wie seine Haltung ist. Und das war insofern tatsächlich dann auch noch so ein bisschen, das hatte eine zusätzliche, wie soll ich sagen, tricky Komponente, weil er nämlich eigentlich derjenige war, der das Boot geschartert hat. Und da war dann irgendwie so klar, also ich habe dann natürlich auch in dieser Phase, wo dann geschwiegen wurde, darüber nachgedacht, okay, wenn er jetzt wirklich denkt, er wird hier sehr, sehr ungerecht behandelt, dann könnte er eigentlich theoretisch auch hingehen, den Verscharterer anrufen und sagen, hier, wir sind hier total zerstritten, ich möchte den Turn gerne abbrechen, holen Sie das Boot bitte ab, ich werde das Boot verlassen. Hätte er, glaube ich, machen können.
Das ist ein fantastisches Beispiel. Da siehst du ganz schön diese gegenseitige Abhängigkeit. Ja, ja. Er war von dir abhängig als der Skipper. Vielleicht hat er nicht so viel Kompetenz oder den Schein nicht, was weiß ich. Du warst von ihm abhängig, von seiner Laune.
Genau.
Wenn er jetzt den Chartervertrag auflösen würde, dann hättest du ein Problem gehabt. Und das ist ein sehr schönes Beispiel jetzt für dieses Phasenmodell, das sind wir wieder bei der Psychologie, für das Phasenmodell von Bruce Tuckman. Das kennst du sicher auch, dieses Forming, Storming, Norming, Performing, diese vier Schritten. Also ich nehme mal an, dieser Konflikt mit diesem Günther, hast du gesagt, ne?
Günther, genau.
War so ungefähr in der Mitte der Woche.
Ja.
So vielleicht nach dem zweiten, dritten Tag.
Ja, ungefähr. Ja, das hat so ein bisschen gebraucht, um sich zu entwickeln, genau.
Eben, ganz genau. Und nochmals auf die Theorie zu sprechen zu kommen, dieser Tuckman, der sagte, vor allem diese ersten drei Phasen, die sind hochspannend, also diese Forming-Phase, das heißt, das Team wird neu zusammengesetzt, die Crew sieht sich vielleicht zum ersten Mal, die einen kennen sie vielleicht schon, haben sogar miteinander vorbereitet und so weiter und so fort. Aber es herrscht ja am Anfang in dieser Forming-Phase vor allem so ein bisschen eine Situation der Anpassung. Man weiß nicht so genau, wie ist der und was ist das für einer und so. Man passt sich an. Ne? Und das braucht eine gewisse Kraft, muss sich da zusammenreißen und so. Und das schafft man, sagen wir mal, ein, zwei, drei Tage lang. Und dann ist die Kraft verbraucht. Und dann kommt die zweite Phase, das Storming. Das heißt, jetzt wird geguckt, so hühnerstallmäßig, jetzt wird geguckt, wer hat hier eigentlich was zu sagen? Ist es wirklich der Skipper oder bin es vielleicht doch ich oder ist es vielleicht irgendwie der Anton oder der Paul und so weiter? Mhm. Und da wird gerangelt, da wird geellbögelt. Das ist ganz normal. Und was du beschreibst, war eigentlich genau diese Storming-Phase. Und ich hätte jetzt gesagt, Vorsicht, lass dich in dieser Storming-Phase als Skipper auf keinen Fall auf einen Machtkampf ein.
Ah, okay.
Weil die Gefahr, dass du verlierst, die besteht. Mhm. Offenbar ist es da hier diese Gefahr oder da ist eingetreten. Aber die Gefahr ist groß, dass du dann verlierst. Mhm. Sei es zum Beispiel, dass vielleicht andere dann sich zusammentun mit dem Intriganten und dann sind zwei gegen einen oder drei gegen einen und so weiter und so fort. Also die Storming-Phase, die ist ganz entscheidend, wie verläuft diese Phase. Mhm. Und das können ein, zwei Tage sein, bis dann die nächste Phase kommt, so ein bisschen man arrangiert sich jetzt, man hat gemerkt, okay, der Skipper hat wirklich was zu sagen oder der andere, der kann gut Karten lesen von mir aus und so weiter und jeder findet dann seinen Platz in diesem System.
Mhm, okay.
Okay.
Ja, das ist ganz spannend. Also es ist dann tatsächlich so, um die Geschichte vielleicht auch noch kurz zu Ende zu führen. Also ich habe da schon das natürlich für mich vorher abgeschätzt, ne? Also wie mein Standing ist, wie Günthers Standing ist und so. Mhm. Es war dann eben tatsächlich auch so, dass die Crew dann auf meiner Seite war. Das habe ich schon auch gespürt oder auch zu spüren bekommen. Und das war aber auch so, dass der Günther tatsächlich das dann relativ elegant gelöst hat, weil wir sind dann also nach zwei Tagen relativ großen Schweigens an Bord, also zumindest von seiner Seite aus, dann in Bastia angekommen. Und dann am nächsten Morgen ist er aufgestanden, dann hat er den Chartervertrag in der Hand gehabt, hat da handschriftlich so eine Art Übergabeprotokoll reingeschrieben, dass sozusagen das ganze Ding in meine Hände übergeht. Aha. Und hat dann, und das fand ich echt stark eigentlich, das war ein ziemlich guter Abgang, dann hat er gesagt, irgendwie hat er mir den Chartervertrag hingelegt, dein Boot, deine Crew, dein Turn, tschüss. Und dann ist er gegangen.
Super. Aber das heißt für mich, es ist so etwas wie Respekt gewachsen. Ja. Zwischen diesen beiden Kampfhähnen. Sonst hätte er das nicht machen können. Ah. Er hat es offenbar geschafft, dich jetzt als Skipper zu respektieren. Und vielleicht mit der Faust in den Sack, nehme ich mal an, aber immerhin die Verantwortung für den Schadenvertrag dir zu übergeben. Mhm. Er hat sich also nicht entschieden, jetzt die Sache zu beenden und dir eins zu wischen, also keine Rachegefühle, sondern er hat gemerkt, okay, da ist jemand, der steht hin für die Sache.
Ja, das fand ich tatsächlich auch eine ziemlich großartige Leistung von ihm. Der ist auf mehreren Turns schon mit dabei gewesen und war immer eine etwas streitbare Persönlichkeit, der aber auch einen grandiosen Humor hatte, ne? Und insofern, ich glaube, viele von den Leuten an Bord, die hatten so ein ambivalentes Verhältnis zu ihm. Die fanden ihn, die haben ihn sehr geschätzt, weil er eine sehr sehr eigene Sicht auf die Welt hatte oder auch immer noch hat. Und dann aber eben an der Stelle merkte man ja, okay, das ist jetzt aber alles vielleicht dann nicht immer auch gruppenkompatibel und so. Und letztendlich ist es ist friedlich auseinandergegangen, aber es ist eine Geschichte tatsächlich, die die Leute, die dabei waren damals, sich bis heute eigentlich noch erzählen. Ja? Und tatsächlich auch so mit einer gewissen Wehmut, weil der Günther war dann eben tatsächlich auch seitdem nie wieder dabei. Und man merkt schon deutlich, dass eben aber sein Humor tatsächlich auch vermisst wird. Ne? Und ich habe ihn dann tatsächlich später auch nochmal getroffen, zufällig. Und das war fast zwei Jahre später. Und dann haben wir tatsächlich so auf der Straße haben wir uns offen getroffen und auf dem Bürgersteig und dann haben wir miteinander geredet und es war eigentlich ein ganz angenehmes Gespräch und ich war so gerade an dem Punkt, dass ich so dachte, Günther, sollen wir nicht da vorne einen Kaffee trinken gehen? Ich würde gerne nochmal mit dir so ein paar Sachen von früher besprechen. Das hat er aber gespürt und hat dann gleich gesagt, so, und ich bin jetzt weg, tschüss, hat mir auf die Schulter geklopft und dann war er wieder weg. Ne?
Okay,
ja, okay. Das war, also der wollte das nicht. Ne? Für den war das jetzt sozusagen abgeschlossenes Kapitel.
Ja. Aber du hast signalisiert, guck mal, ich bin bereit, mit dir zusammensitzen, komm, wir trinken ein Bier drüber und lachen.
Ich wollte gerade, aber ich bin halt nicht so weit gekommen. Er hat mich da wirklich dann so aus dem Nichts da so ein bisschen dann da stehen lassen.
Das war seine Entscheidung und das ist auch zu respektieren.
Ja, genau. Ja. Also war auch völlig okay, aber hat mich natürlich trotzdem so ein bisschen irritiert, weil ich hatte mich eigentlich wirklich gefreut, dass wir uns jetzt mal nach so langer Zeit, wenn auch nur zufällig, mal wiedersehen. Und interessant.
Also ich, Ich habe ja vor einem Jahr, war ich ja selber Ausskipper auf einem Turn, den ich organisiert habe, in Holland, auch auf dem Plattbodenschiff, wunderbares Schiff und super Wetter und auch super Mannschaft. Wir waren 8 Leute auf dem Schiff und da war auch einer dabei, da merkst du merkst ja schon relativ früh, was sind das so für Leute, und der nervte einfach dauernd. Ein lieber Kerl, auch humorvoll und war wirklich hilfsbereit und so weiter und so fort. Aber das war ein Typ, der hat jetzt einfach zu allem noch irgendwas gewusst. Und er hatte wirklich jeder Situation immer das letzte Wort. Und irgendwann mal geht er das auf den Sack. Und dann gibt es Leute, die gehen schnell auf die Palme. Gewisse Leute sind geduldiger als andere und so. Ich bin jetzt eher ein bisschen der geduldige Mensch. Aber ich merkte auch, dass das wird schwierig. Und auch denn eigentlich so nach dem dritten Tag habe ich gemerkt, gewisse Crewmitglieder, die reiben sich jetzt unterdessen sehr aktiv an ihm und verdrehen nicht mehr nur die Augen, sondern provozieren ihn dann auch und dann, okay, jetzt musst du was machen. Mhm. Und manchmal geschehen so Sachen auch aus der Situation heraus und das war eine glückliche Situation. Wir saßen am Abend alle gemütlich an Deck, war schönes Wetter und so weiter und so fort. Und dann plötzlich saßen nur wir zwei an Deck und dann sagte ich, du hör mal, du weißt so viel. Du kannst zu allem was sagen. Ich bewundere das. Also ich habe es wie eigentlich spontan aus der Lust heraus umgedreht und nicht irgendwie gesagt, das nervt, sondern irgendwie, ich bewundere das. Und das meinte ich auch tatsächlich so. Ich weiß nie zu allem was. Mhm. Und ich habe dann gefragt, woher kommt das, dass du zu allem was zu sagen hast? Mhm. Und dann sagt er ganz, ja, ich lese sehr viel, ich bin sehr interessiert und so und ich schau viel Fernsehen und so weiter. Und so sind wir ins Gespräch gekommen und das gab den Boden, dass ich ihm nachher auch sagen kann, guck mal, kannst du dir vorstellen, dass das vielleicht gewisse Leute nicht so toll finden und dass es manchmal einfach auch nervig ist? Und er konnte das 100% annehmen.
Ah, cool.
Aber da war wie ein Boden geschaffen.
Naja, man ist ja selber auch dann vielleicht derjenige, der mit dazu beiträgt, dass eine Situation sich eben nicht elegant lösen lässt, weil man selber auch mit seinen Vorbehalten im Kopf da agiert.
Genau, und so wie du vorher gesagt hast, du bist dann so in Wut nach vorne gegangen, ist ein Tisch, habe ich gleich gedacht, oh, wie ist das rausgekommen? Aber offenbar hat das jetzt in diesem Fall funktioniert. Aber ich denke, es ist gefährlich, wenn man dann in so einer schwierigen Aggression selbst dann in die Situation hineingeht und dann vielleicht manchmal Sachen sagt, die man hinterher dann bereut.
Ja. Das ist ein schönes Schlusswort. Das war ganz großartig. Das hat riesigen Spaß gemacht. Sag mir nochmal die beiden Modelle, die jetzt hier in dem Gespräch aufgetaucht sind. Storming and Forming.
Gut, also dieses Phasenmodell, das ist von Bruce Tuckman. Mhm. Die Phasen sind Forming, Storming, Norming und Performing. Mhm.
Also das ist mehr so fast schon ein gedichtmäßiger Ansatz.
Ja, das sind einfach diese vier Phasen, die er da erforscht hat. Und das andere Modell, das war von Marshall Rosenberg, die gewaltfreie Kommunikation.
Ah ja, da würde ich einfach sagen, vielen Dank an dieser Stelle, Sergio Gerne. Joost. Bis zum nächsten Mal.
Gerne.
Meine größte Segelpleite und was ich daraus gelernt habe.
So, das ist jetzt ein Jingle, den habt ihr noch nie gehört. Der ist heute zum ersten Mal eingesetzt worden. Und das hat so ein bisschen damit zu tun, dass diese Episode so ein bisschen auch ein Wendepunkt ist, um so ein bisschen mal in dieser Segelsprache zu bleiben. Ich hatte das ja schon so ein bisschen angedeutet, auch im Newsletter, dass wir natürlich, die Reise neigt sich jetzt dem Ende zu, das geht jetzt noch 2-3 Wochen weiter. Und ich mache mir natürlich schon so ein bisschen Gedanken, wie ich diesen Podcast dann so weiterführen kann. Und eine Sache, die ich gerne machen wollen würde, ist, das war auch so ein bisschen, das hat einen Teil des Charakters dieses Podcasts ausgemacht. Die Leute, die so ein bisschen das intensiver verfolgt haben, die haben das auch gemerkt. Wir haben versucht, zumindest relativ offen auch mit unseren eigenen Fehlern umzugehen. Also wo wir uns Dinge falsch eingeschätzt haben oder falsch kalkuliert oder wie auch immer. Und ich sag nur ein Stichwort Osttonne, da wissen einige dann Bescheid. Und ich finde, das ist extrem wichtig beim Segeln, dass man genau diese Fähigkeit auch hat. Und es geht mir auch tatsächlich so ein bisschen auf den Keks in der Außendarstellung des Segelsportes. Also ein ganz klassisches Beispiel, wo das ganz krass dann immer zu beobachten ist, sind Foren, Segelforen. Da brechen ja dann regelmäßig über irgendwelche debilen Fragen dann wahre Religionskriege aus, wo der eine es besser weiß als der andere. Und ich finde, das macht den Segelsport insgesamt so ein bisschen unangenehm und verschafft dem auch so ein bisschen, ja, so ein blödes Image, finde ich erstmal. Also gerade, wenn man da noch nicht so richtig drin ist. Und ich würde ganz gerne genau das Gegenteil darstellen, dass man eben, man macht so oder so Fehler beim Segelsport. Und diese Fehler, die sind auch nicht schlimm, weil ich würde behaupten, jeder Fehler, den ich gemacht habe, der hat mich auch irgendwo weitergebracht tatsächlich. Und niemand ist am Anfang perfekt. Also wenn wir unseren Führerschein haben fürs Auto, dann können wir garantiert dann noch nicht Auto fahren. Dann fangen wir auch erst an, dann machen wir das erste Überholmanöver und das geht vielleicht dann irgendwie gerade so ein bisschen knapp aus. Da hat man die Dinge noch komplett falsch eingeschätzt. Also so dieses Learning by Doing, ja, dass man eben Fehler macht und aus den Fehlern dann lernt, das gilt auch fürs Segeln und das gehört dazu und ich möchte da gerne auch so ein bisschen etablieren. Und dann habe ich mir halt diese Rubrik ausgedacht, Mayday, Mayday, Mayday. Und die Idee ist tatsächlich, dass Leute, die diesen Podcast hören, und da gibt es ja Gott sei Dank dann schon einige, dass die sozusagen ihre eigenen Geschichten erzählen, was ihnen mal widerfahren ist und wo sie sich total vergaloppiert haben, irgendwas richtig verrissen haben, aber das Ganze dann eben vielleicht auch erzählen, jetzt nicht so als Psycho-Workshop oder so, sondern was man dann daraus eben auch gelernt hat und was andere vielleicht auch da mitnehmen können und daraus lernen können. Und das wäre mir echt ein Anliegen, weil ich auch wirklich Lust habe auf eure Geschichten, die würde ich ganz gerne hören, weil jeder hat ganz viele Sachen beim Segeln schon erlebt, die im Grunde genommen auch erzählungswürdig sind. Und es ist natürlich so, am Anfang hat man da so eine leichte Hürde, verstehe ich auch. Und deswegen fange ich mal mit einem meiner ganz großen Klopper an, der mir auch tatsächlich, das kennen ja auch viele, beim Segeln werden einem ja dann solche Niederlagen gerne auch dann über Jahre, Jahrzehnte, wenn nicht sogar Jahrhunderte hinterhergetragen, ist völlig okay. Und eine meiner größten Fehlleistungen, die trug sich tatsächlich in der Ägäis zu. Da waren wir mit einem Katamaran unterwegs, ich glaube damals, das war so eine Lagoon 400. Und an einem Tag habe ich dann so ein bisschen so erklärt, so diese Notrollen, was man da alles so machen muss. Und ein Teil davon war tatsächlich eben das Funkgerät. Und dann stand ich da eben so und die Leute standen so um mich rum und ich habe dann so erklärt, ja, hier, das ist übrigens das Funkgerät und da gibt's da oben dann irgendwie so diese Distress-Taste, wenn man da drauf drückt, da wird dann gleich die GPS-Position und so weiter und so fort. Und wenn man jetzt dann tatsächlich in einer Notsituation ist, da muss sich halt einer hier dieses Handmikrofon nehmen und muss dann irgendwie die Taste drücken und sagt dann einfach Mayday, Mayday, Mayday und dann eben die Meldung, was eigentlich das große Problem ist. Und dann guckten die mich alle mit großen Augen an und dann sagte einer der Freunde, du hast jetzt gerade Mayday, Mayday, Mayday gesagt und du hast doch den Knopf gedrückt. Und dann gucke ich selber so auf meinen Knopf und denke, krass, stimmt, ich habe die Taste gedrückt. Ich habe jetzt wirklich über Kanal 16 ein Mayday, Mayday, Mayday in diese Ägäis-Wüste, Wasserwüste da rausgeblasen. Ja, habe das sofort losgelassen, habe natürlich gedacht, Mann, bist du ein Vollidiot. Ja, und dann haben wir natürlich erstmal gespannt gewartet, ob irgendjemand drauf reagiert. Das war ein relativ windiger Tag, so Windstärke 5 mit 6er Böen, wenn ich mich recht erinnere. Und wir waren da ziemlich einsam auf weiter Flur. Und dann haben wir so 3-4 Minuten gewartet und es passierte nichts. Gott sei Dank, weil ich dann irgendwie so gedacht habe, okay, wenn da irgendwas jetzt so zurückkommt, dann muss ich das in irgendeiner Form sofort so zurücknehmen. Vielleicht hätte ich es sogar tatsächlich sofort zurücknehmen müssen, weiß ich nicht genau. Da war ich damals vielleicht auch noch zu unerfahren. Ja, und diese Geschichte, die wurde mir dann natürlich, die wird mir eigentlich immer wieder gerne erzählt. Da wird dann einfach nur Mayday, Mayday, Mayday gesagt. Dann weiß jeder Bescheid. Alle liegen auf dem Boden, kringeln sich, hauen mit den Fäusten auf den Boden. Und ich denke mir, ja, okay, einer der Momente in deinem Leben, die man jetzt auch nicht mehr zurücknehmen kann. Ist auch jetzt nicht schlimm. Und ich erzähl's ja jetzt eben auch, weil ich ganz gerne hätte, wenn ihr ähnlich bekloppte Situationen erlebt habt, lasst die anderen Podcast-Hörer daran teilnehmen. Zeigt, dass ihr die Größe habt, mit euren Fehlern konstruktiv umzugehen. Ich finde, das ist das Wichtigste, fast das Wichtigste, was man beim Segeln lernen kann und wo man wirklich ein besserer Segler durch wird und diese Eigenschaft dann eben an andere auch weiterzugeben, das wäre echt toll, da würde ich mich freuen. Es gibt eine E-Mail-Adresse, die nennt sich botschaften@gmail.com, Botschaften natürlich mit zwei O, botschaften@gmail.com. Schreibt mir einfach, dann komme ich mit euch in Kontakt und dann erzählt ihr mir eure Geschichte und wenn sie wirklich genauso bebirrend ist oder ähnlich bebirrend ist wie das, was ich euch gerade erzählt habe, dann würden wir die auch in dem nächsten Podcast verwursteln und da würde ich mich sehr freuen. In diesem Sinne, ich sag einfach mal, ahoi!
Seien Sie auch beim nächsten Podcast dabei, wenn es wieder heißt.
Bald wieder nach Haus. In meiner Badewanne bin ich Kapitän.